Ich begrüße euch heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus und freue mich, dass so viele da sind, ja, weil doch manche von euch am Freitagabend nicht da waren. Sage ich kurz nochmals was zu meiner Person, damit man mich irgendwie einordnen kann. Ich bin in Südamerika aufgewachsen, Chaco von Paraguay, in einer plattdeutschsprachigen Mennonitensiedlung, wo meine Eltern schon aufgewachsen sind. Meine Großeltern sind dort damals aus Kanada eingewandert. Es war die älteste Mennonitensiedlung Südamerika oder Lateinamerika. Nein, Südamerika, genau genommen. Mexiko gab es schon. Bin 89 in die Schweiz gekommen zum Studium der Theologie an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, wo ich heute Rektor bin. Da habe ich studiert, meine Frau in der Mennonitengemeinde in Basel kennengelernt, sie ist Schweizerin. Wir sind nach dem Doktorat dann wieder ausgewandert nach Paraguay, wo ich eine Bibelschule geleitet habe. Und ja, seit rund 11 Jahren wieder in der Schweiz, wo haben 3 Kinder, von fast 17 bis 10. Und wie gesagt, ich bin den Rektor der STH Basel und gleichzeitig Neutestamentler. Ich habe hinten auch Informationen, ihr dürft euch gerne bedienen, nehmt diese Informationen mit. Man kann sich dort auch eintragen, damit man diese Informationsblätter bekommt, per Post oder auch per E-Mail. Und wir sind sehr dankbar, wenn man für die Arbeit betet. Es handelt sich um eine bibeltreue Hochschule. Das ist nicht ganz einfach, aber Gott schenkt Kraft, Gott schenkt seinen Segen. Wir haben im November auch die Akkreditierung erhalten, wofür wir sehr dankbar sind. Ich habe auch Flyer für junge Menschen dort dabei, die überlegen, vielleicht Theologie zu studieren. Es ist wichtig, dass viele auch sich ausbilden lassen als Verkündiger des Wortes. So bieten wir für diese eine sehr gute Möglichkeit an, ein gründliches, bibeltreues Studium machen zu können. Dann gibt es in 2 Wochen Sponsorenlauf, vielleicht will noch jemand mit joggen dort, 1,5 Stunden, Kinder 1/2 Stunde oder 1 Stunde. Und sonst, wenn nicht, wenn es euch zu weit ist, dürft ihr mich auch unterstützen. Ich werde, so Gott wie Gnade schenkt, auch mitrennen dort. 1,5 Stunden, vielleicht mache ich rund 25 Runden, damit ihr es einschätzen könnt, damit man ja auch weiß, wie viel man pro Runde zahlen kann. Man kann aber auch einen Fixbetrag zahlen. Dann möchte ich Ihnen auf die Bücher hinweisen, wer gestern, vorgestern nicht dabei war oder auch wer auch dabei war. Ich habe eine Auslegung vom 1. Korintherbrief mitgebracht. Für 20 Euro kann man das Buch kaufen und kann dann sich quer durch den ganzen Korintherbrief durchlesen, die Erklärungen dazu, auch eine biblische Glaubenslehre zu all den großen Themen der Bibel kann man für 15 Euro haben. Bin froh, wenn ich die Bücher nicht wieder nach Basel mitschleppen muss heute Nachmittag. So nehmt ihr mir die Last ab und ist hoffentlich noch euch auch noch dadurch gedient. Wir wollen heute die Predigt hören über den 1. Korinther 12, das wurde schon angedeutet, genau über die Verse 12 bis 14. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 bis 14, ich möchte diese 3 Verse lesen. Erste Korinther 12, von 12 bis 14. Paulus vergleicht hier die Gemeinde mit dem menschlichen Körper. Der Körper ist ein Leib, aber er hat viele Glieder und alle Glieder müssen, sollen, dürfen zusammen funktionieren, sonst funktioniert das nicht. Wenn mein Verstand sagt, ich will nach Minden fahren, meine Füße machen nicht mit, dann wäre ich nicht hergekommen. Das geht nicht. Also müssen zusammen funktionieren. Davon ist hier die Rede. Ab Vers 12 schreibt Paulus, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus, denn in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetaucht worden, so kann man hier wörtlich übersetzen, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn der Leib ist, auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text und danke, Herr, dass du heute bei uns bist. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Weisheit, mit deinem Verstand, dass wir, Herr, begreifen, was du uns zu sagen hast, dass wir es in unser Herz aufnehmen, dass wir offene Herzen haben und dass du uns verändern kannst. Amen. Das Thema, der Leib Jesu als Leib, die Gemeinde Jesu als Leib Christi, mit folgender Gliederung: erstens das Wesen der Gemeinde Jesu als Leib Christi, zweitens die Aufgabe der Gemeinde Jesu als verlängerter Arm Gottes in der Welt und drittens die Gemeinschaft, die Einheit und die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Jesu. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Das ist eine wunderbare Aussage, die Jesus zu Petrus gesagt hat. Und das ist eine wunderbare Verheißung, die gilt, bis Jesus wiederkommt. Bis wir als Gemeinde entrückt werden, so lesen wir im 1. Thessalonicher 4, ihm entgegen bei seiner Wiederkunft. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir durch Jesus Christus wiedergeboren sind, wir sind Teil dieser Gemeinde. Du und ich, wir gehören zu dieser Gemeinde und haben hier mit persönlich Anteil an den Sieg Jesu. Jesus, der sagt, die Pforten des Totenreiches werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Frage ist, was bedeutet das konkret für mich? Was bedeutet das für meine Aufgabe in der Gemeinde? Was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu in der Welt? Warum hat Jesus seine Gemeinde gegründet? Das sind Fragen, mit denen wir uns anhand dieses Textes heute Morgen beschäftigen wollen. Zum Ersten, das Wesen der Gemeinde Jesu als Leib Christi. Hier vergleicht Paulus die Gemeinde mit dem menschlichen Körper. An anderer Stelle spricht Paulus vom Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Damit ist zuerst mal die Universalgemeinde gemeint. Nicht zuerst die Gemeinde hier vor Ort, sondern die Gesamtheit aller Gläubigen, aller wiedergeborenen Christen sind zuerst gemeint. Aber konkret ist dann auch gemeint die Gemeinde vor Ort, die hier vor Ort den Leib Christi darstellt. Denn Paulus schreibt später im 1. Korinther 12, ihr vor Ort in Korinth seid Leib Christi. Ihr seid nicht der Leib Christi, das sind alle Gläubigen, aber ihr vor Ort, ihr repräsentiert den Leib Christi. Ohne Ortsgemeinde bleibt der Leib Christi als sehr unsichtbar und ungreifbar. Was hier weiter interessant ist, dass Paulus sagt, wir sind die Glieder, er das Haupt. Paulus spricht hier von dem einen Leib und sagt, so auch der Christus. Der Christus, das ist hier die Gemeinde, also Christus als Haupt und wir als sein Leib. Zusammen werden sie als der Christus bezeichnet. Warum? Paulus sagt damit die Untrennbarkeit der Gemeinde von Christus. Christus und seine Gemeinde bilden eine untrennbare Einheit. Er das Haupt, wir die Glieder. Ohne Haupt funktionieren die Glieder nicht. Wenn unser Körper ohne Haupt herumläuft, das funktioniert nicht. Also meine Hände, meine Füße, alles ist vom Haupt, vom Gehirn und so weiter abhängig. So sind wir auch total von Jesus Christus abhängig. Seine Gemeinde kann nicht ohne das Haupt existieren. Jesus Christus identifiziert sich absolut mit seiner Gemeinde. Wer zu Jesus gehört, der gehört damit auch zu seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi hier in der Welt. Durch die Gemeinde will Jesus das, was wir vorher gesungen haben, er ist der König und so weiter, sichtbar werden lassen. Der Herrschaftsanspruch Jesu über die Welt, über die ganze Welt, weil er sie auch als Ganzes geschaffen hat, soll durch die Gemeinde sichtbar werden. Ja, im Epheser 3, Vers 10 sagt Paulus sogar, dass die Gemeinde ein Zeugnis ist für die unsichtbare Welt, für die Engelwelt. Wir sind sogar ein Zeugnis für Jesus in Bezug auf die unsichtbare Welt. Das ist eine ganz hervorragende Berufung, eine unglaubliche Berufung. Paulus spricht in Epheser 2 von der neuen Menschheit, die wir als Gemeinde sind. Eine neue Menschheit, die Brücke Gottes zu den Menschen. Wir sind die Brücke Gottes zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Jesus ist der König der Welt und durch die Gemeinde soll das sichtbar werden. Wer also zu Jesus gehört, der gehört somit innerlich auch zu seiner Gemeinde. Das wird damit sichtbar. Wie können wir zu Jesus gehören? Das ist die große Frage. Hier heißt es wörtlich, wir sind in den Leib hineingetaucht, das heißt auf den Leib getauft. In der Übersetzung wörtlich das Wort taufen, griechisch baptizo, heißt eintauchen. Wir sind durch einen Geist in einen Leib hineingetaucht worden. Das geschah bei der Wiedergeburt. Und wer nicht zu Jesus Christus gehört, der gehört somit auch nicht zu seinem Leib. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 9, wer den Geist Christi hat, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Wenn wir durch den Geist Jesu Christi wiedergeboren werden, dann gehören wir zu Jesus Christus, damit auch zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde. Nun, wie geschieht das, dass wir zu Jesus gehören? Paulus sagt also in Vers 13, wir sind in ihn durch den Geist hineingetaucht. Wenn wir das vergleichen mit Römer 6, dort lesen wir, dass wir in den Tod Jesu hineingetaucht wurden. Der Geist Gottes nimmt uns also innerlich mit in den Tod Jesu hinein. Da stellt sich die Frage, ja, warum musste Jesus sterben? Jesus musste darum sterben, weil die Bibel uns deutlich sagt, dass alle Menschen von Natur aus nicht zu Gott gehören. Grundsätzlich schon, weil Gott sie geschaffen hat. Aber der natürliche Mensch lebt unter der Herrschaft der Sünde. Weil der Mensch seinen eigenen Weg gehen wollte, schon Adam und Eva waren Gott ungehorsam und deswegen lebt seitdem jeder Mensch von Natur aus nicht im Frieden mit Gott, mit seinem Schöpfer, sondern unter der Herrschaft der Sünde. Gott hat aber sofort schon das Heil angekündigt, seinen kommenden Erlöser, Jesus Christus. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist vor 2000 Jahren etwa auf diese Welt gekommen. Gottes Sohn wurde Mensch. Und Gottes Sohn ging als Mensch gehorsam den Weg zum Tode ans Kreuz. So lesen wir es in Philipper 2. Jesus, der Sohn Gottes, war gehorsam, was Adam nicht getan hat, was wir von Natur aus nicht getan haben. Und Jesus konnte somit für uns ans Kreuz gehen, um meine Sündenschuld auf sich zu nehmen. Das Gericht Gottes über meine Sündenschuld hat Jesus auf sich genommen vor knapp 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht nur gestorben ist, das ist eine gute Nachricht, aber die wäre wertlos, wenn Jesus nicht auch noch auferstanden wäre. Jesus ist auferstanden, das haben wir gerade vor einer Woche gefeiert am Ostersonntag. Das Grab war leer am dritten Tag, Jesus ist erschienen, er lebt und kann uns somit mit hineinnehmen in dieses Erlösungswerk. Das heißt, dass ich bereit sein muss, das, was Jesus getan hat, für mich auch anzunehmen. Dass ich erkenne, dass ich es verdient habe, dass ich den Tod verdient habe, dass ich gesündigt habe, dass ich die Vergebung nötig habe. Und die Bibel sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Das können wir nachlesen, 1. Johannes 1, Vers 19. Und umgekehrt sagt uns Johannes 1, Vers 12, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht oder das Recht, so können wir auch übersetzen, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Das heißt also, Jesus aufnehmen, seine Vergebung annehmen, Jesus als unseren Retter und Herrn in unser Leben aufnehmen. Wenn wir das getan haben, dann gehören wir innerlich zu Jesus Christus, dann gehören wir als Mensch zu Jesus Christus und dann gehören wir innerlich auch zu seinem Leib, zur Gemeinde. Wir sind eingetaucht, Paulus verwendet hier das Bild von der Taufe, auch in Römer 6 verwendet er das Bild von der Taufe. Die Wassertaufe ist somit ein Bild für das, was in uns bei der Wiedergeburt geschieht. Die Wassertaufe rettet uns nicht, aber sie ist ein Bild dafür, wie wir in Jesus Christus hineingetaucht werden und damit zu ihm gehören, zu seiner Gemeinde. Die Wassertaufe ist somit auch ein Bild dafür, dass wir verbindlich zu seiner Gemeinde gehören. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 41, so viele, alle, die das Wort der Umkehr, Vers 38, annahmen, die also ihre Sünden bekannten, die Vergebung annahmen, die ließen sich taufen und wurden hinzugefügt zu der Gemeinde. Alle, die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass ich zu Jesus gehöre und dass ich auch verbindlich zu seiner Gemeinde gehöre. Ja, manche haben da heute so ihre Probleme mit der verbindlichen Gemeindemitgliedschaft. Das erlebe ich bei uns im Umkreis immer wieder, dass Leute, die sehr geistlich sein wollen, sagen, ja, wo steht das in der Bibel, dass wir zu einer Ortsgemeinde gehören sollten? Wir gehören zum Leib Christi. Wir gehören zur Universalgemeinde. Schön. Voraussetzung, ne? Das ist das Wichtigste, dass wir zu Jesus Christus gehören. Aber dazu gehört auch die Verbindlichkeit. Wie soll der Leib Christi sichtbar werden in dieser Welt, wenn nicht durch die Ortsgemeinde? In der Ortsgemeinde kommt zum Tragen, dass wir ein Leib sind und viele Glieder, dass wir einander dienen, dass wir einander helfen. Natürlich gibt es auch Dienste, die über die Ortsgemeinde hinausgehen, das ist klar. Aber vor allem wird dort sichtbar, dass wir einander dienen. Und deswegen ist die Beziehung zur Ortsgemeinde, sagt es ganz bewusst, auch sehr zentral. Ich würde sogar sagen, meine Beziehung zur Ortsgemeinde zeigt, wie meine Beziehung zu Jesus ist. Und wenn meine Beziehung zur Gemeinde nicht in Ordnung ist, dann wäre es vielleicht gut, wahrscheinlich auch sehr wichtig, meine Beziehung zu Jesus zu überprüfen. Frage ist heute Morgen, wie ist deine, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Weiß ich, weißt du, dass mir, dass dir, uns, unsere Sünden alle vergeben sind, dass wir Frieden mit Gott haben, dass das Erlösungswerk Jesu nicht nur vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschehen ist, sondern dass es ganz konkret auch für mich geschehen ist, dass der Heilige Geist mich hineingenommen hat mit in den Tod Jesu, dass ich wiedergeboren bin, dass ich nun zu ihm gehöre und zu seiner Gemeinde. Wie steht das mit meiner Verbindlichkeit? Wie steht das mit der Taufe? Die Taufe ist also, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass ich verbindlich zur Gemeinde gehöre. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich mit Jesus Christus der Sünde gegenüber gestorben bin, dass mein Leben nun Jesus gehört. Und wenn mein Leben Jesus gehört, dann gehört es auch seiner Gemeinde. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu, Gottes verlängerter Arm in dieser Welt zu sein. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu, Gottes verlängerter Arm in dieser Welt zu sein. Den Satz sollte man wirklich buchstabieren. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Jesus hatte vor seiner Himmelfahrt gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein von Jerusalem, Judäa bis an das Ende der Welt. Auch bis hier, Petershagen, Minden, wo auch immer. Bis an das Ende der Welt. Gottes Erlösungswerk soll durch die Gemeinde sichtbar werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesu Erlösungswerk ist absolut vollkommen. Jesus sagt vor seinem Tod, es ist vollbracht. Wir müssen dem gar nichts hinzufügen. Aber obwohl Jesu Erlösungswerk vollkommen ist, bedeutet das noch nicht, dass jetzt alle Menschen automatisch gerettet sind. Das wäre zwar schön, aber die persönliche Rettung setzt immer auch die persönliche Umkehr und die Bereitschaft, das Erlösungswerk anzunehmen, voraus. Deswegen braucht es die Gemeinde, die dieses Erlösungswerk auch verkündigt. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 20, nachdem er vorher geschrieben hatte, ab Vers 18, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und Vers 20 schreibt er, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Und wir bitten für Christus an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott ermahnt durch uns die Welt, durch unsere Verkündigung, sagt Paulus, wir sind seine Botschafter, Botschafter Jesu Christi, dass wir der Welt, die Welt bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. Menschen, die das Erlösungswerk Jesu im Glauben annehmen, die durch Jesus gerettet werden, die sollen in die Gemeinde integriert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen nicht nur zum Glauben geführt werden, sondern dass Menschen, die zum Glauben finden, die innerlich in die Gemeinde Jesu und den Leib Christi eingefügt werden durch die Wiedergeburt, dass sie auch äußerlich in die Gemeinde integriert werden. Das geschieht durch biblische Unterweisung, das geschieht, indem sie in der Heiligung wachsen, das geschieht auch, indem sie zum Dienst angeleitet werden. Wir können somit sagen, dass wir als Gemeinde mindestens eine dreifache Aufgabe in dieser Welt haben. Es ist unsere Aufgabe, Menschen in die persönliche Beziehung zu Jesus zu führen. Es ist zweitens unsere Aufgabe, Menschen, die in diese Beziehung zu Jesus geführt wurden, anzuleiten, biblisch zu unterweisen, dass sie wachsen können, dass sie im Glauben wachsen können, dass sie im Dienst angeleitet werden, dass sie anfangen auch zu dienen. Und es ist drittens unsere Aufgabe, auch im diakonischen Bereich tätig zu sein. Da schreibt Paulus uns, dass wir im Galaterbrief vor allem, dass wir vor allem den Gläubigen gegenüber eine Aufgabe haben im diakonischen Bereich, aber schlussendlich sind wir auch da der verlängerte Arm Gottes für die Menschen. Jesus sagt, Gott lässt es regnen über Gute und Böse. Gott tut auch allen Menschen Gutes. Sein Ziel ist schlussendlich, dass der Mensch das erkennt und dass er umkehrt. Auch Paulus sagt nach der Apostelgeschichte, er sagt, Gott hat euch Gutes getan. Er hat das Böse übersehen lange Zeit. Er möchte, dass ihr umkehrt und dass ihr das erkennt, dass Gott euch Gutes tut. Das ist auch schlussendlich das Anliegen im diakonischen Bereich. Denn ohne diese innere Bekehrung zu Jesus Christus, ohne diese innere Veränderung, bringt ein diakonischer Dienst in dieser Welt schlussendlich auch nicht so viel. Die Menschen brauchen die innere Veränderung. Erst dann kann ein diakonischer Dienst wirklich wirksam sein. Die wichtigste Und entscheidendste Aufgabe bleibt somit der Bau der Gemeinde Jesu im ganzheitlichen Sinn, die evangelistische Arbeit, die Befestigung im Glauben, dass Gemeindeglieder befestigt werden, dass sie vorbereitet werden für das Werk des Dienstes. So lesen wir in Epheser 4, Vers 12, Epheser 4, Vers 12, dass alle Heiligen, wer ist das? Sagst du vielleicht, ja, ich bin kein Heiliger. Doch, wenn du Christ bist, bist du ein Heiliger, weil Jesus dich geheiligt hat, indem er dir die Sünden vergeben hat. Alle Heiligen, jeder Heilige, jeder Christ soll zugerüstet werden, vorbereitet werden zum Werk des Dienstes. Jeder von uns, wer wiedergeboren ist, ist Glied des Leibes Christi. Und wenn er Glied ist, dann hat er auch eine Funktion. Jeder hat also eine Funktion. Vielleicht sagst du, ja, aber ich kann nicht gut predigen, kann nicht gut singen. Ich habe überhaupt kaum Fähigkeiten. Was soll ich tun? Und dann denkst du, ja, also, der kann es viel besser, der kann das viel besser, der kann das viel besser und der kann das viel besser und du hast 1000 Ausreden, ne? Wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann kann der andere es fast immer besser. Und wenn er es nicht besser kann, dann werde ich überheblich. Dann sage ich, ich kann es besser. Wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen. Wir sollten uns auch nicht nur um unsere Gaben, die wir anscheinend nicht haben, drehen. Das tun wir leider zu oft. Wir drehen uns um unsere Gaben, die wir anscheinend nicht haben, kommen nicht weiter. Was sollen wir tun? Ganz einfach. Fange an zu dienen. Wir sollen dienen. Der Größte soll euer Diener sein. Also wenn du wiedergeborener Christ bist, fange an zu dienen in der Gemeinde. Schau, wo du die Möglichkeit hast zu dienen. Ich meine, es gibt Dienste, die überlasse ich gerne andere. Weil ich sage, wenn ich da anpacke, dann wird es nur katastrophal. Andere können das viel besser, das müssen wir auch ehrlich zugeben. Aber jeder von uns kann dienen. Wer kann nicht dienen? Und wenn du dienen kannst, dann hast du auch Gaben. Und wenn du anfängst zu dienen, dann wirst du plötzlich deine Gaben entdecken. Das ist das Geheimnis. Fange an zu dienen und du wirst sehen, es klappt. Ja, ich kann's. Vielleicht sogar besser, als du erwartet hast. Und wenn du Fehler machst, ist auch nicht schlimm. Wir dürfen im Dienst auch Fehler machen. Und wer nicht Fehler macht, der lernt auch nichts. Jeder Lehrling macht auch mal Fehler, das gehört einfach dazu. Also sollten wir uns gegenseitig motivieren, anzufangen zum Dienen. Und wenn ich in der Gemeinde diene, dann weiß ich, ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil davon. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Es ist nicht nur ein Pflichtbewusstsein, ja, wir sollten dienen, naja, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht diene. Nein, es ist die Liebe Gottes in Jesus Christus, die uns erfüllt, die uns motiviert zum Dienst. Und das ist ganz wichtig, dass wir unseren Dienst nicht nur aus Pflichterfüllung tun, sondern dass dieser Dienst wirklich aus der Liebe zu Jesus Christus wächst. Und wenn ich Jesus Christus liebe, dann lebe ich auch seine Gemeinde. Wenn ich Jesus Christus liebe, dann liebe ich auch seine Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Also fangt an zu dienen, fangen wir an, im Kleinen treu zu sein. Kleine Aufgaben, nicht immer nach den großen Aufgaben streben, wo wir überfordert sind und die Gemeinde mit uns, sondern da, wo Gott uns hinstellt, da dürfen wir dienen. Und damit komme ich zum dritten, die Einheit und die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde Jesu. Wie gesagt, wird die Gemeinde Jesu, Epheser 2, Vers 15, 16, als eine neue Menschheit bezeichnet. Dort geht es primär um die Einheit zwischen Juden und Heidenchristen. Die hatten total unterschiedliche Lebensgewohnheiten und es war gar nicht so einfach, da zu einer Einheit zu kommen. Paulus sagt, die Zwischenwand der Umzäunung Und damit spielt er an den Tempelberg an, Tempelmauer, die den Vorhof der Heiden, der die Heiden von den Juden trennte auf dem Tempelberg. Paulus sagt, diese Umzäunung ist durch Jesus Christus abgerissen worden. Wir haben nun Zugang zueinander und wir haben Gemeinschaft. Gemeindearbeit, nicht nur Aufbau einer Gemeinde, sondern auch Missionsarbeit, evangelistische Arbeit, missionarische Arbeit ist gemeinschaftliche Arbeit schlussendlich. Wir haben unterschiedliche Begabungen, das ist klar, aber es ist die Arbeit, es ist der Auftrag der Gemeinde Jesu, missionarisch tätig zu sein hier auf dieser Welt. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, dass die ersten Gläubigen beständig in der Gemeinschaft blieben. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia, heißt etwas gemeinsam haben, Beteiligung, Anteilnahme. Paulus sagt, dass unsere Gemeinschaft eine Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes ist, mit Jesus Christus, und eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist zustande kommt. Wenn es eine Gemeinschaft ist, die durch den Heiligen Geist zustande kommt, dann ist es eine Gemeinschaft auch mit den Mitchristen, die ebenso wie ich den Heiligen Geist empfangen haben. Und es ist gleichzeitig eine geistliche Gemeinschaft. Das wurde einleitend schon angedeutet, der Vergleich mit den Vereinen, das ist hier ganz interessant. Es gab in der Antike, in der Zeit des Paulus, auch viele Vereine. Es gab Fischervereine, Bestattungsvereine, Essvereine und so weiter. Das war offenbar dort auch wichtig, dass man Gemeinschaft pflegte. Der Unterschied zur christlichen Gemeinde besteht aber darin, dass man zu einem Verein kommt, man trifft sich vielleicht einmal in der Woche, vielleicht einmal im Monat, und dann geht jeder wieder seinen eigenen Weg. Als Gemeinde Jesu sind wir eine geistliche Gemeinschaft. Wir sind also nicht in erster Linie eine Firma oder ein Verein, sondern wir sind eine geistliche Gemeinschaft und wir sind füreinander verpflichtet und tragen füreinander auch Verantwortung. Sehr, sehr interessant, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie die ersten Christen miteinander umgegangen sind, dann heißt es, sie hatten alles gemeinsam. Also man hatte jeder schon so ein eigenes Land. Je nachdem hat man es verkauft, einen Teil davon zumindest. Es war einer, der hat alles verkauft, das war Barnabas. Und hat alles Geld den Aposteln gebracht. Jeder hat aber sein Eigentum nicht als sein Eigentum betrachtet, sondern als Teil des Dienstes. Sie betrachteten die Gemeinde auch nicht einfach als Möglichkeit, möglichst viele Vorteile zu haben. Ich gehöre zur Gemeinde, weil ich in den Himmel kommen will. Das ist ja auch wichtig, ja, dass wir in den Himmel kommen wollen. Aber die Gemeinde ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ich bin Teil der Gemeinde. Ich kann mich von der Gemeinde nicht trennen. Auch am Arbeitsplatz repräsentiere ich meine Gemeinde als Christ. Die ersten Christen haben die Gemeinde als einen von Gott geschaffenen Organismus betrachtet, nicht primär als Organisation. Jeder Organismus muss sich irgendwie organisieren, das ist klar. Aber die Gemeinde ist primär ein Organismus, der menschliche oder der Leib Jesu Christi, das sind wir. Und wir sind Mitglied oder Glied, hast du vorher gesagt, ja? Wir sind Glied der Gemeinde, Glied des Leibes mit unseren Fähigkeiten, als ganze Person. Und die Gemeinde hat sozusagen ein Anrecht, dass ich meine Fähigkeiten auch einbringe. Auch der Gemeindeleiter oder die Gemeindeleitung ist in dem Sinn nur ein Teil des Gemeindes. Oft wird der Pastor oder der Pfarrer als der Chef der Gemeinde betrachtet, aber der Chef muss natürlich alle Aufgaben am besten selbst ausführen. Wir sind da, um zu meckern, ne? Wenn er es nicht richtig und gut macht. So scheint es heute oft zu sein. Nein, er ist ein Teil davon. Ich leite bei uns auch den Ältestenrat. Es ist wichtig, dass wir Diener sind, auch als Gemeindeleitung. Wir tragen vor Gott eine große Verantwortung. aber wir sind ein Teil der Gemeinde, Glieder wie auch die anderen. Und es ist wichtig, wenn wir ein Glied des Leibes Christi sind, dass wir uns gegenseitig auch in Demut unterordnen, in Demut einordnen. Ach, kann man so sagen, ach, hätten wir als Christen heute ein bisschen mehr Demut, vieles würde, glaube ich, auch anders aussehen. Und das Wort Demut ist so schön, aber leider ist uns die Demut in der Regel nicht einfach in die Wiege gelegt, dass wir von Natur aus so demütig sind. Wir müssen uns die Demut immer wieder schenken lassen. Das gehört aber auch dazu. Bei manchen hat man den Eindruck, sie haben so viel Heiligen Geist, dass sie die Demut gar nicht mehr nötig haben. Dass sie die Einordnung, die Unterordnung gar nicht mehr nötig haben, weil sie ja so viel Geist haben. Aber je mehr wir vom Geist geprägt sind, je geistlicher wir sind, desto mehr werden wir uns auch einordnen. Das ist ganz wichtig. Desto mehr werden wir uns auch korrigieren lassen. Auch die anderen haben den Heiligen Geist. Das gehört auch zu Demut, das anzuerkennen. Auch der Bruder, die Schwester hat den Heiligen Geist, wie ich. Ja, die Frage ist, wie können wir das nun umsetzen, ohne dass wir uns überfordern? Wir wissen, Beruf ist heute nicht so ganz einfach, sehr anspruchsvoll. Da hat man noch die Familie und die Familie soll auch nicht vernachlässigt werden. Auch die Gemeindeverantwortlichen, die Gemeindeleiter sollten die Familie nicht vernachlässigen. Auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal mit der Familie spazieren gehen. Das ist ganz wichtig, wenn man Zeit hat für die Familie. Wir haben dafür eine Verantwortung. Wir müssen uns von Gott immer wieder die nötige Weisheit schenken lassen. Und wie gesagt, wenn alle dienen, dann muss die Gemeindeleitung nicht so viel machen. Ne? Dann sind die Aufgaben besser verteilt. Eine sehr gute Möglichkeit, um Dienste einzuüben, meine ich, sind zum Beispiel Hauskreise, Hausgemeinschaften, kleine Gemeinschaften innerhalb der Gemeinde. Dort kann jeder anpacken, verschiedene Gaben. In der Gemeindeversammlung ist das vielleicht nicht so möglich. Aber in kleinen Gemeinschaften, und die sind auch sehr wichtig, die zählen Hauskreise für die Gemeinde, immer als Teil der Gemeinde, dort kann man sehr schön anfangen, seine Dienste auch einzuüben. Wenn jeder anpackt irgendwie, dann kommt man voran. Jeder dient dem anderen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Vielleicht müssen wir das nicht gerade tun, aber es gibt ähnliche Dienste, die wir einander tun können und seien wir uns nicht zu schade, dass wir meinen, ja, der Dienst ist jetzt aber für zu gering. Wie gesagt, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, was damals grundsätzlich die Frau gemacht hat als Gastgeberin. Jesus sagt, ich, euer Herr und Meister, habe euch diesen Dienst getan und so sollt ihr auch einander dienen. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Das Wesen der Gemeinde Jesu als Leib Christi. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, ist gestorben wegen meiner Sünde, hat meine Schuld ans Kreuz getragen, hat Gottes Gericht für mich auf sich genommen. Jesus ist auferstanden, sein Leib ist auferstanden und mit in diesen Leib, mit in diesen Tod, mit in diese Auferstehung hat er uns mit hineingenommen, wenn wir durch ihn wiedergeboren sind. Somit sind wir Teil von Jesus Christus und wir sind Teil seines Leibes durch die Wiedergeburt. Das soll auch durch die Wassertaufe sichtbar werden, dass ich zu Jesus Christus gehöre, wie ich ins Wasser getaucht werde. So bin ich in Jesus Christus hineingetaucht und so gehöre ich nun auch verbindlich zu seiner Gemeinde, auch hier zur Ortsgemeinde. Wir haben als Gemeinde den Auftrag, Gottes verlängerter Arm in dieser Welt zu sein. Jedes Glied mit seiner Funktion. Es geht darum, dass Menschen zu Christus geführt werden, dass Menschen durch Jesus wiedergeboren werden, der Gemeinde eingefügt werden, integriert werden, angeleitet werden zum Dienst. Und schlussendlich, und das ist ganz wichtig, schlussendlich wird unser Leben nur das erfüllen, wenn wir nach dem Auftrag Gottes leben, wenn ich das lebe, wozu Gott mich geschaffen hat und dich geschaffen hat. Fangen wir also an zu dienen, denken wir nicht immer, ich habe keine Gaben. Wenn ihr anfangen werdet zu dienen, werdet ihr sehen, wo ihr Gaben habt. Das geschieht, indem wir Fehler machen, darf auch sein, aber wir werden unsere Gaben entdecken. Die Gemeinde ist keine Firma, sie ist nicht primär ein Verein, sie ist ein Organismus. Der Leib Christi, sie ist eine Gemeinschaft, eine Einheit und diese Einheit soll auch sichtbar werden. Auch die Gemeinschaft ist wichtig, dass wir Gemeinschaft leben, dass wir miteinander essen und so Gemeinschaft haben. Das können wir auch in der Gemeinde tun, das können wir auch in Hauskreisen tun. Wir dürfen und sollen diese Gemeinschaft auch leben. Und Menschen, die heute in dieser Welt leben, die sich nach Gemeinschaft sehnen, die sich nach einem Sinn im Leben sehnen, für die dürfen wir Gottes verlängerter Arm sein und Gottes Licht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, wie Jesus auch vorher gesagt hatte, oder an anderer Stelle sagt, ich bin das Licht der Welt. Weil Jesus das Licht ist, weil er in uns ist, sind wir das Licht der Welt und dürfen für die Menschen leuchten. Ich lade ein, dass wir aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben. Dürft gerne laut beten, ich werde dann schließen.